Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Liebe HörerInnen, da ist er wieder, der schnellste Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Ja, heute gab es ein 1:3 von 96 bei Darmstadt 98. Das war es jetzt endgültig mit allen Aufstiegsträumen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nicht, dass es vorher noch unklar gewesen wäre, aber jetzt hat es die letzte Bestätigung erhalten. Genauso wie auch bestätigt wurde, dass André Breitenreiter und der Kader nicht gut genug sind, um unsere Ansprüche zu erfüllen. Ja, und dann wollen wir auch gleich reingehen. Und mein Name ist Tobi und an meiner Seite ist der Chris. Hi Chris.
Moin Tobi. Mann, heute sind wir wirklich schnell. Also Schnelleres habe ich heute kaum gesehen. Also eine Sache schon, aber ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir mal das Quick and Dirty machen, dass Olaf heute leider verhindert ist und deswegen übernehmen wir das und springen hier mal kurz rein. Ja, Chris, wir müssen trotzdem kurz über die Startaufstellung reden, bevor wir den Abgesang machen. Es gab wieder ein paar Kaderentscheidungen, die zumindest ich nicht nachvollziehen konnte. Vielleicht kannst du mir da helfen. Am Brooklyn Eze, ein prominentes Opfer des Trainers, des Noch-Trainers, möchte ich betonen. In den letzten Wochen hat er sich gesteigert, durfte in den letzten 4 Spielen 3-mal in der Startelf ran. Letzte Woche dann schon nicht mehr. Da gab es dann das Experiment mit Kolja Uden als linken Wingback. Ja, es war kein gutes Experiment, aber es gab es. Er kam aber noch rein und heute überhaupt nicht im Kader. Ich sag mal, Tadel kann man machen, das ist okay, aber also Brooklyn Eze habe ich nicht verstanden. Kannst du mir da helfen? Woran lag's?
Ich habe langsam die Nase voll, Tobi, und ich unterstelle André Breitenreiter so langsam, dass er vorsätzlich versucht, die Mannschaft zu schwächen, dass der Mann nur sehr begrenzt Führungskompetenzen aufweist und regelmäßig die Gabinen mit seiner Art und Weise im Umgang verliert. Das hat ja mittlerweile fast jeder verstanden. Aber wie erklärt man mir, dass André Breitenreiter wiederholt die besten Spieler, also ich sage ja mal zum Beispiel, das hat man ja zum Beispiel auch schon bei Jessic, wo aus dem Nichts der aus dem Kader geflogen ist. Wir hatten das bei Lee, wo es keiner verstanden hat, dass der auf einmal zu Hause geblieben ist. Und also bei den besten Spielern oder bei Spielern, wie du richtig sagst, bei Brooklyn, die es langsam schaffen, in Form zu kommen, die in die Startelf kommen, die endlich ankommen in Hannover und endlich auf dem Platz performen. Wieso landen diese Spieler auf der Tribüne? Also ich habe ja dazu eine These und ich muss dazu sagen, ich glaube, André Breitenreiter weiß, dass er nächstes Jahr hier kein Trainer mehr ist und ich glaube, André Breitenreiter hat auch schon einen Vertrag unterschrieben und zwar bei einem Zweitligakonkurrenten und sein Plan ist es...
Sag nicht,
diese Mannschaft mit seiner Aufstellung zu erwarten, weil er weiß, dass in der kommenden Saison wahrscheinlich ein richtiger Trainer mit sozialen und fachlichen Kompetenzen hier erscheinen könnte und er weiß natürlich auch, was er dann in der neuen Station zu leisten imstande ist. Das ist natürlich Blödsinn, das weiß ich auch. Aber wie soll man denn solche Entscheidungen einordnen, bitte? Und dann kommt die Aufstellung.
Erstmal eine schöne Hassrede. Gefällt mir. Das ist genau das Richtige für Quick and Dirty, glaube ich. Ich bin da aber ganz bei dir. Also auch ich glaube, dass, also ich habe ja vor dem Spiel tatsächlich, als die Aufstellung, zu der wir gleich kommen, gesehen habe, sah ich mich verleitet zu schreiben, dass die zweite Amtszeit von André Breitenreiter ihm eigentlich nur zur Rache dient für seine Entlassung bei dem ersten Stint. Und ich glaube langsam, das ist wirklich so. Denn wenn wir uns die Startaufstellung angucken, also erstmal, er hat einen Kampf geführt gegen Marcel Halsenberg, jetzt können wir es ja sagen. Also es gab da eine Diskussion, er wollte Halsenberg auf links stellen, Halsenberg wollte dann nicht mehr spielen, dann, ja, Halsenberg verletzt und krank. Lassen wir mal so stehen. Heute ist Halsenberg zurück in der Startelf, natürlich in der Innenverteidigung. Und da Brooklyn Eze aus dem Kader geflogen ist, brauchten wir ja irgendjemanden, der links spielt. Und dann kommt jemand, der, ich weiß gar nicht, war 2 oder 3-mal nicht im Kader, bin ich mir gar nicht sicher, der aber von der Tribüne auf jeden Fall direkt in die Startelf fliegt, Bartek Dobek. Für mich eine völlig unerklärliche Entscheidung. Es ist ja wohl vollkommen klar, dass wir die 1,5 Millionen, die Braga da aufruft, als Kaufoption nicht ziehen werden. Und was macht dieser Spieler, nichts gegen den Menschen bitte, aber was macht dieser Spieler bitte in der Stadt? Kannst du mir das sagen?
Das kann ich dir nicht sagen, überhaupt nicht. Das breite Hals, der jetzt nachgegeben hat, ist für mich das Zeichen, dass wir spätestens ab jetzt für den Rest der Saison ohne Trainer spielen, weil was für ein Standing hast du noch in der Mannschaft, wenn du einen so, also intern offen ausgeführten Kampf verlierst und als Entscheidungsträger der Mannschaft, als Kopf der Mannschaft, dem vermeintlichen Starspieler nachgibst und ihm seine Wünsche erfüllst. Das verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen, was du völlig richtig sagst, Doviks Tage sind hier mehr als gezählt. Das liegt nicht nur an der Ablösesumme, die wir niemals zahlen würden, sondern ganz einfach auch an den Leistungen, die er erbracht hat. Und also jeder, der eine Schule von Ferne gesehen hat, von außen, von Weitem, im Vorbeifahren, würde sagen, okay, dann versuche ich doch mit Blick auf die neue Saison die Kräfte hier im Spielfluss zu halten, die mir in der kommenden Saison auch zur Verfügung stehen. Die dem Verein in der kommenden Saison zur Verfügung stehen, weil André Breitenreiter werden sie ja nicht zur Verfügung stehen. Das zeigt mir aber, dass ihm völlig scheißegal ist, was hier im nächsten Jahr passiert.
Ja, offensichtlich ist das so. Und so erklärt sich dann vielleicht auch die Startelf, weil, wie gesagt, Dobbik spielt dann plötzlich links hinten. Wir haben nominell eine Viererkette gehabt, obwohl sie auch oft in der Dreierkette agiert haben. Interessant, da musste ich an Horst Steffen denken, der ja auch dann nach dem Spiel letzte Woche, das Elversberg 3-1 gewonnen hat, sagt, ja, 96 ist irgendwie schwer gerade zu verstehen. Auch während des Spiels wechseln sie ständig ihre Form des Anlaufens und ihre Taktik. Das kann gut sein, kann aber auch zu Verunsicherung führen. Und ich denke, wer die zweite Halbzeit von Elversberg und die zwei Halbzeiten in Darmstadt gesehen hat, der wird wissen, dass es eher zur Verunsicherung beiträgt, denn, und zwar zur eigenen, nicht der des Gegners. Sei es drum. Also, wir haben in der Innenverteidigung gespielt, dann mit Phil Neumann und dem zurückgekehrten, wieder gesunden und genesenen Marcel Halstenberg, Dorvik, wie gesagt, links und Seymour rechts. Doppel-6 Kunze und Leopold stellt sich eigentlich von selbst ab, wobei nach dem Spiel vielleicht nicht mehr. Dann haben wir noch gespielt mit dem, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Mit dem besten Fußballer, den 96 wahrscheinlich jemals hatte, Harald Nielsen, durfte spielen neben Nicolo Tresoldi. Und im offensiven Mittelfeld weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Nach Koya Oden natürlich durfte diesmal von Defensivaufgaben befreit, dann auch zumindest auf dem Papier befreiter aufspielen. Und so haben wir dann eine Startaufstellung, die ja auch eine Leitl-Startaufstellung sein können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Chris, und was Schnelles haben wir dann schon gesehen. Ja, wir haben Anstoß, ja, schöne Choreo, wirklich, wirklich sehr schöne Choreo. Und die Mitgereisten, die dann ihre Fahnen noch vorm Gesicht hatten und die Choreo noch gefeiert haben, haben diese 30 Sekunden vielleicht gar nicht miterlebt. Wir haben Anstoß, wir kriegen einen komischen Freistoß, den ich nicht verstanden habe. Kunze will ihn schnell ausführen. Ja, in des Gegners Fuß, möchte ich sagen. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, und zwar wirklich relativ schnellen Lauf in Richtung unseres Tores. Dann gab es noch einen schönen Hackentrick und am Ende steht es 1-0 für Darmstadt. Also, ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man einen Freistoß schnell ausführen möchte. Ob man das nach 10 Sekunden machen muss, lasse ich mal dahingestellt. Wenn du ihn schnell ausführst, musst du aber sicher sein, dass deine Mitspieler, die in der Vorwärtsbewegung sind, diesen Ball auch bekommen. Das hat Fabian Kunze nicht getan, Chris. Ist das also ein Tor, was auf Kunze geht, oder ist auch der Hühnerhaufen da hinten, der da nicht mehr verteidigen konnte? Wie hast du es gesehen?
Also das Tor muss man ganz klar Kunze anlasten. Der hat sonst eigentlich gar nicht so schlecht gespielt heute, fand ich. Hat ganz gute Aktionen gehabt, aber das ist natürlich ein dicker Bock. Und dass man als Verteidiger dann vielleicht in dem Moment ein bisschen überrannt ist, liegt vielleicht auch ganz einfach an der Tatsache, wer rechnet denn damit, dass du aus der Situation innerhalb der nächsten 5 bis 10 Sekunden in eine Strafraumsituation kommst, also in eine Situation im eigenen Strafraum, dass da die Zuordnung oder dass da sehr viel Hektik in der Verteidigung ist und die Zuordnung vielleicht nicht stimmt, kann ich in dem Moment verstehen. Wir kommen später noch an einen anderen Punkt, wo ich es nicht verstehen kann. Das geht ganz klar auf Kunzes Kappe. Der Hackentrick ist wunderschön gemacht und Chapeau dafür. Gott sei Dank hatten viele unserer Fans, wie du sagst, die Fahne noch im Gesicht und mussten sich das nicht mit anschauen.
Mussten sie nicht, und ich habe Hundoli gerade unterschlagen noch in der Stadt. Verzeihung bitte, der wird ja auch in der zweiten Halbzeit noch einen Anteil am Spiel haben. Ja gut, aber ja gut, und das ging so weiter. Das,
also ja, nach 3-0, kann ja nach 90 Sekunden kann es ja schon wieder klingeln. Ne?
Das ist ja, da hätten wir locker 2-3-0 hinten liegen können. Also die Mannschaft völlig verunsichert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was war denn das für eine Kabinenansprache? Und dann frage ich mich auch, was am Halstenberg und Zieler im Kreis, man konnte das gut sehen, Sky hat da gut hingezeigt, dass sowohl Halstenberg als auch Zieler Worte gefunden hatten. vor Anpfiff. Das müssen tolle Worte gewesen sein. Also muss ich ganz ehrlich sagen, motivierende Worte, leistungssteigernde Worte, ja, die die Mannschaft wirklich dazu gebracht haben, in den ersten 90 Minuten, Sekunden, entschuldige bitte, fast drei Gegentore zu fressen. Ja, großartig. Und so ging es auch weiter. Das ganze Spiel bis zur 25. Minute, möchte ich mal sagen, war in Darmstadt der Hand. Und Darmstadt jetzt ja nun wirklich nicht die Übermannschaft, brauchte noch, um sicher zu sein, dass sie in der Klasse bleibt, den Sieg. Und dann wurden wir allerdings stärker, ohne gefährlich zu sein, Chris. Also wir haben die Spielkontrolle so ein bisschen übernommen, den Ball auch mal über ein, zwei Stationen, ohne dass es dann direkt ein Fehlpass wurde, gespielt.
Ein Torschuss? Ja, wir hatten schon zwei gute Aktionen. Also dazu zähle ich übrigens nicht die Flanke von Dobbik.
Ich wollte da nachfragen. Ja, das war ja eine Flanke, oder? Das war ja kein
Ja, Job. Also du siehst ja sogar bei der Flanke wunderbar von der Hintertorkamera, wo
Dobbik hinkommt. Er hebt den Kopf, ne? Genau, er hebt den Kopf in die Mitte,
wo der
genau.
Ball hingeht. Ja. Also das waren zwei völlig unterschiedliche Postleitzahlen, das muss man ja mal ganz klar sagen.
Postleitzahlen, schön.
Aber kurz danach, 35. Minute, gab es, glaube ich, mal einen Spielzug, der gut zu Ende geführt war und der auch mal zu einem Torabschluss geführt hat, der aufs Tor kam. Und ich glaube, eine Minute später ein Distanzschuss von Leopold, den er da aber noch relativ
gut. Und der war gut.
Ja, aber
war
da gut, war auch
Leopold zum Tor. Ja, war gut, aber Trisoldi gut den Körper reingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
das hat er wirklich gut gemacht.
Gesehen. Und hätte Leopold zwei Meter mehr in der Mitte gestanden, wäre zumindest in Schuhens Handschuhen gelandet.
Ja, genau. Und das war es dann auch in der ersten Halbzeit. Also bis auf...
wir müssen noch, ne?
Das genau, uns wahrscheinlich auch erstmal wieder hat zusammenzucken lassen nach letzter Woche.
Ja, absolut. Die Szene von Trisoldi und Vukovic. Ich habe dann erst gedacht, dass Trisoldi ihn köpft und ihn so stark köpft, dass Vukovic liegen bleibt. Das war dann nicht ganz so. Schläfe an Schläfe, beide mit Platzwunde. Vukotic auf dem Platz noch mit einem Turban versehen. Trisoldi ist dann gleich in die Kabine geführt worden. Da habe ich noch gedacht, na gut, vielleicht nutzt man jetzt die Halbzeitpause, um ihn dann vielleicht zu nähen, zu cutten, was auch immer, zu klammern und dann auch einen Turban zu machen. Am Ende war es dann so, dass Trisoldi raus musste.
Und das ist auch vernünftig. Ja. Kopfverletzung, denk an Football, Kopfverletzung.
Absolut, da muss man
vorsichtig sein, das ist die richtige
Maßnahme. Das fehlt im Fußball, so ein Protokoll, wie es im Football, wo ja vieles Show ist, aber das dann echt. Also im Football gibt es so ein Protokoll für Kopfverletzungen, das gibt es im Fußball nicht. Vukotic hat aber auch die 90 Minuten durchgehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Also den hat es dann wahrscheinlich nicht so stark erwischt. Trisoldi blieb in der Kabine und dafür war dann wirklich der Zaubersturm. Ich möchte es mal so nennen. Der Stefan Leitl Zaubersturm, Harvard Nielsen und Andreas Vogelsammer.
Es klingt wie ein Gedicht.
Da wollte ich ausmachen, verstehe ich.
Tatsächlich. Ja. Ne? Also es war ja wirklich nicht viel zu erwarten. Und es ging ja tatsächlich mit der zweiten Halbzeit dann auch fulminant los. Also mit einer, also für mich absoluten Weltklasse-Parade von Robert Zieler, deiner 55. Minute.
Darf ich was sagen, Chris? Die muss er auch mal zeigen. Ich finde, also ich will jetzt nichts gegen Zieler sagen. Zieler ist vielleicht noch einer der wenigen, wo ich sagen würde, der darf unser Trikot behalten. Aber auch der hatte schon Situationen und ich fand auch im Spiel gegen Elversberg das 1:2 aus zentraler Position sieht ja zumindest ein bisschen komisch aus. Also er hat jetzt noch nicht so viele Punkte festgehalten. Ich bin jetzt nicht Gary Zuber, habe keine Excel-Liste und sage, welche Punkte er gekostet hat, aber so viele festgehalten hat er auch noch nicht. Aber die Parade war wirklich à la Bonheur, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, ich will nicht Weltklasse sagen, das war Bundesliga-Format.
Ja, wenn du es so niedrig stapeln möchtest, dann lasse ich dir das gerne.
Fandst du Weltklasse?
Ich fand das sehr, sehr gut. Er bewegt sich, oder er muss sich natürlich sehr, sehr früh bewegen, weil er genau weiß, wo der Ball hinkommt. Und nur deswegen kommt er auch überhaupt an den Ball ran. Aber das macht er schon sehr, sehr gut. Ron Robert hat andere Schwächen, speziell was das Strafraumspiel betrifft. Das wissen wir, das hat er schon seine ganze Karriere lang. Und ja, er hat vielleicht auch schon ein, zwei Tore oder ein, zwei Bälle in der Saison gehabt, die zu Toren geführt haben, die er hätte halten können oder vielleicht sogar müssen. Er hat uns aber deutlich weniger Punkte gekostet, als er uns gebracht hat. Und das muss man
anerkennen. Ich wollte jetzt auch gar nichts gegen ihn sagen.
Schon vorspringen und sagen, beim 3:1 wiederum, trifft er den Stürmer für mich relativ deutlich. Können wir machen.
Wir können es ja schnell machen. Also da nochmal eine Weltklasse-Parade, dann sage ich es doch so. Dann gab es ein paar offensive Wechsel. Gindorf durfte nochmal rein. Es durfte am Ende fürs All-In Josh Knight rein. Wir hatten dann auch noch Jetzt musst du mir kurz helfen. Wen haben wir noch eingewechselt?
No, wir haben Matondo eingewechselt.
Matondo, Rebby, Matondo, habe ich fast vergessen.
Rebby. Der war tatsächlich, heute hatte er mal einen besseren Tag. Also ich habe ihn schon deutlich schlechter gesehen. Ja, also weil ich ihn schon deutlich schlechter gesehen habe, nämlich bei allen anderen Auftritten. Ne?
Außer Hamburg.
Außer Hamburg, das stimmt. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Flanken geschlagen und was ich sehr, sehr lustig fand, egal wie scheiße sie waren, es kam immer ein Daumen nach oben und ich muss ganz ehrlich sagen, das Daumen hoch nach unseren Flanken von unseren Stürmern, das ist doch auch nur der mannschaftsdienliche, freundliche Stinkefinger, oder nicht? Also was da teilweise heute in den Strafraum gesegelt ist und trotzdem Vogel sammelt, Nielsen, Daumen hoch, wo ich immer denke, also komm, sag doch, dass es scheiße ist. Tu dir doch nichts an. Aber der Ausgleich, der war anschaulich. Oder
der war anschaulich. Der war absolut, war der super anschaulich und da war ja unser super Stürmer, du, Harvard Nielsen und Andreas Vogelsammer, mitten in der Action. Vogelsammer kriegt den Ball dann in den Lauf und natürlich nicht im Abseits. Ich weiß gar nicht, warum Sky das da so langsam macht, in der Wiederholung und hebt ihn dann auch schön, schiebt ihn schön ins lange Eck am Torwartschuhen vorbei. Also super, wirklich. Völlig unverdient, wie ich finde, weil ich glaube, so
gar nicht zugetraut in dem Moment. Tatsächlich, also erstmal vergisst du, dass es einen Hackentrick von Gindorf gab, der überhaupt auf Nielsen durchsteckt. Nielsen schafft es, einen Ball zu stecken, wo kein Gegenspieler im Weg steht. Also das ist jetzt auch nichts, wofür man demnächst den Bronze-Bravo-Otto bekommt. Aber
liebe Grüße an Oliver Petzokat an der Stelle, ja.
Pogi zieht ja sogar noch ein Stück vom Tor weg. Da habe ich erst gedacht, der versaut es wieder. Aber er hat dann sehr schön am Torwart vorbeigelegt. Das hätte ich ihm tatsächlich nicht zugetraut.
Ja, und mitten in der Jubeltraube, und zwar immer mitten auch in der Wiederholung von Sky, sehr schön, ist dann Darmstadt schon wieder nach dem eigenen Anstoß im Angriff. Und ihr da draußen, lasst euch nichts anderes einreden. Es ist immer die richtige Entscheidung, Say Moroya in Kopfballduelle zu schicken. Es ist immer richtig, wenn Say einen Spieler bei der Ecke verteidigen muss. Und es ist immer richtig, wenn Say eingerückt ist und auch bei einer Flanke einen, ich sag mal, 20, 30 Zentimeter größeren Spieler verteidigen muss. Das ist immer die richtige Entscheidung. So auch in dieser Szene. Führt nur leider zum Gegentor.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, am Anfang, das erste Gegentor, da darf man als Mannschaft in der Zuteilung durchaus überrascht sein, überfordert sein. In dieser Situation, bitte guck's dir nochmal an. Es gibt einen Einwurf und Neumann
ja, redet erst mit Heißenberg. Tor, dann Anstoß, genau, dann gibt's einen Einwurf, ja.
Und Neumann dreht sich um und fängt an, mit Heißenberg zu reden, anstelle sich im Strafraum zu positionieren. Mhm. Die beiden sind da schön am Klönen und dann drehen sie sich um und der Ball verlässt gerade den Fuß vom Flankengeber, ja, segelt über beide grandios hinweg, Say taucht elegant unterm Ball hinweg, weil er nicht rankommt und hinten steht er und sagt Dankeschön.
Absolut. Das darfst du aber auch dann Phil Neumann und Marcel Halzenberg nicht übel nehmen. Die haben sich nochmal darüber unterhalten, wie schön das Osterfeuer gestern an der Bult war. Liebe Grüße an der Stelle an Steffen Krach. Hat er gut angezündet, hat schön die Würstchen gegrillt. Also das war wirklich großes Kino. Und dass dich da natürlich in dem Moment der Ruhe, ja, Marcel Halstenberg und Phil Neumann nochmal kurz drüber austauschen. Das sei Ihnen doch bitte von Herzen gegönnt. Beide ja hoffentlich nicht mehr in unserem Trikot in der kommenden Saison. Ja, und dann ist es, zwei Minuten waren es vielleicht, zwei Minuten, also wieder relativ schnell nach unserem 1:1, dass dann so, nochmal so ein bisschen Hoffnung vielleicht hat aufkommen lassen, ist die Hoffnung dann schnell vorbei.
Ja, kann man dann sagen, Ostersonntag, da ist die Messe gesungen gewesen. Ne?
Also, da ist die Messe gesungen und dann ist Jesus doch nicht auferstanden heute. Dieses Jahr ist Jesus nicht auferstanden, muss man ganz ehrlich sagen. Da draußen seid nicht enttäuscht. Ja, und dann geht's so weiter und es kommt, wie es kommen muss. Finn Lagenmacher wird eingewechselt. Schon bei der Einwechslung war ich mir relativ sicher, dass er einen Deckel drauf macht. Er hat es ja nur bedingt getan. Aber dann gibt es diese eine Szene in der Nachspielzeit kurz vor Schluss. Finn Lakenmacher kriegt den Steckball in den Strafraum, läuft von Robert Zieler zu, versucht ihn zu tunneln, schafft das nicht und Zieler trifft Lakenmacher deutlich. Klar. Also ich möchte das sagen, das ist ein Elfmeter, da muss man gar nicht drüber reden. Jetzt kann man sagen, das ist ein normales Torwartspiel. Ja, grundsätzlich ist es das. Aber,
aber das Bein hat nichts zum Stimmen. Das Bein kannst du zur Seite machen, aber das
Bein hat... Er hat das Bein rausgestellt, trifft damit Finn Lakenmacher und es ist ganz klar ein Elfmeter. Und da ich die anderen Namen der Darmstädter nicht kenne, hat der Torschütze vom 1-0 auch das 3-1 gemacht, knallt ihn dann auch schön in den Winkel und macht den Deckel drauf und reißt damit wie ich hoffe, André Breitenreiter von der Trainerbank von Hannover 96, B, wie ich hoffe, uns alle aus unseren im Zweifel noch vorhandenen Aufstiegsträumen und C, vielen, vielen Spielern, die da heute auf dem Platz gestanden haben, aus unserem Trikot. Denn das ist für mich das Fazit dieses Spiels. Der Trainer ist nicht stark genug. Das war, ich muss kurz was sagen, weil es könnten sich jetzt einige überrascht zeigen, warum ich jetzt so deutlich werde. Ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass die Trennung von Stefan Leitl die richtige gewesen ist. Ich möchte ehrlich sein, ich war nicht der größte Fan von der Verpflichtung von André Breitenreiter. Ich war nur froh, dass es ein anderer war als Stefan Leitl. Und ich habe mich dann aber von André Breitenreiter einfangen lassen. Ich bin offensichtlich wie Martin Kind. Ich habe mich von André Breitenreiter einfangen lassen, ob seiner Worte, ob seiner fulminanten Ankündigungen. Am Ende ist es dann doch nur heiße Luft. Und André Breitenreiter hat in den letzten Wochen mit Vergleichen auf Piratenschiffen und Kneipenschlägereien, der guckt augenscheinlich zu viel Netflix, hat er mich komplett verloren. Und mit den ganzen Kaderentscheidung gleich nochmal mehr. Die Kabine hatte er verloren nach dem Streit mit Halstenberg und das lässt sich auch ganz gut dann zeigen, weil nach dem Derby haben wir da überhaupt noch gepunktet oder haben wir da alles verloren? Ich bin gar nicht sicher. Im Derby haben wir gepunktet, danach hatten wir auf jeden Fall die Niederlagen, bis zum Derby waren wir ungeschlagen, danach hatten wir die Niederlagen und André Breitenreiter hat dann da zum wiederholten Male, Chris, du hast es so schön rausgearbeitet, die Kabine verloren und jetzt hat er uns alle verloren und gehört bitte auch ganz weit weg von Hannover 96 im Zweifel. Dann auch gerne, jetzt muss ich André, wie soll ich das sagen?
Tu's nicht.
Doch, ich muss bei André Buße tun. er hat es unter der Woche gefordert. Jetzt André Breitenreiter hätte nach Elversberg demissiert werden müssen, ein anderer Trainer installiert werden müssen, nur noch Spieler einsetzen, die entweder im nächsten Jahr noch bei uns sind oder eben aus der Jugend kommen. Und ich bin jetzt bei André. Nach diesem Spiel möchte ich weder André Breitenreiter auf der Bank sehen, noch 96% des Kaders auf dem Platz. Also von daher.
Nee, du gehst jetzt in den Markus Mann-Gesang über, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezuckt.
Nee. Markus Mann ist für mich immer noch zwar Kritik oder zu kritisieren, aber nicht das große Problem. Wobei der Kader ist seine Baustelle. Ne? Also der Kader ist schon das große Problem. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir in der kommenden Saison mit einem anderen Trainer, Steven Cherundolo an der Stelle, also ich will es kurz sagen, Stevie hat ja angekündigt, oder LA hat es angekündigt, dass Stevie am Ende des Jahres, nämlich Mitte Oktober, endet die Saison, die reguläre Saison, bevor die Playoffs beginnen in der Major League Soccer. Dort sind gerade 8 Spiele gespielt, Stevie hat 4 Siege für Niederlagen, das ist für LA eigentlich deutlich zu wenig. Und Stevie hat angekündigt, dass er dann eben am Ende der Saison nach Deutschland zurückkehrt. Ich sag euch eins.
Ja.
Nach dem Saisonstart und einer Ankündigung, dass man nicht weitermacht, kann ich mir vorstellen, dass sich LA und Steven Cherundolo dann auch im Juni darauf einigen könnten, den Vertrag zu beenden. Und dann würde am 1. Juli unser Trainer Steven Cherundolo heißen und ich würde ihn herzlich willkommen heißen.
Ja. Aber zu weit voraus. Du machst gleich den Abgesang, das spüre ich.
Ja.
Eine Sache noch, wer es definitiv nicht werden wird, und das ist ein Grund, traurig zu sein, ist Werner Lorand. Werner Lorand ist heute im Alter von 76 Jahren gestorben. Das ist eine absolute Trainerlegende. Es ist natürlich kein Trainer, der in der heutigen Zeit eine Chance hätte, aber es ist ein Typ gewesen, den die Älteren von uns alle, glaube ich, gerne gesehen haben, sowohl an der Seitenlinie wie auch dann in den Interviews. Ich finde, das ist ein großer Verlust und mein Mitgefühl, oder ich denke mal unser Mitgefühl, geht an die Familie und auch an die 1860-Fans, die wahrscheinlich sehr traurig sein werden.
Genau, und dann noch ein Gruß an die 1860er, nämlich freut euch, wenn Ismail seine Anteile verkauft. Ich hoffe, es gibt dann Leute, die diese Anteile übernehmen und die dann nicht die große Heuschrecke sind, dass 1860 wieder zu alter Stärke aufblühen kann. Nein zu Investoren im Fußball, noch kurz dazu. Und natürlich Ruhe in Frieden, Werner Lorand. Und das war wirklich eine Type, eine der letzten, möchte ich beinahe sagen. Robert Peter Neururer gibt es ja auch noch. Aber zumindest Werner Lorand, wir beide, Chris, sind mit ihm groß geworden. Und deswegen sei dieser kurze Gruß auch gegönnt. Aber jetzt Verpisst euch 96-Spieler, ich will euch nicht mehr sehen. So ganz einfach. Es war wieder eine Scheißleistung. Der Trainer hat es wirklich richtig versaut. Es war eine Katastrophe. Das ist nicht Hannover 96. Das ist nicht der Fußball, für den wir stehen. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mir die letzten Spiele anzugucken. Also wenn irgendjemand meinen Platz in der Nordkurve gegen Köln haben möchte, nein, kleiner Spaß.
Ich wollte gerade sagen, gegen Köln, das gibt ein richtiges Schlachtefest.
Ja, aber den behalte ich dann. Das gönne ich mir noch. Ja, den gönne ich mir nach Köln, gönne ich mir noch. Danach können Sie mich mal, bis ich mir die Dauerkarte wieder verlängere. So, also genießt das Osterfest noch. Es ist noch ein bisschen Zeit heute, Ostersonntag, dann haben wir noch Ostermontag. Ärgert euch nicht so sehr über 96, sucht schön die Eier und findet sie breite raus und denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.